Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Teil 33 haben wir mittlerweile. Und wir wollen ja heute, wie angekündigt, wie versprochen, über die dritte Engelsbotschaft sprechen. Wir hatten ja in unserer letzten Folge schon über die erste Engelsbotschaft und über die zweite Engelsbotschaft gesprochen. Und heute ist die dritte dran. Die dritte, dafür haben wir ein eigenes Thema sozusagen oder ein eigenes Interview gemacht, weil das ist die größte dieser drei Engelsbotschaften. Und ich hatte die erste und die zweite Engelsbotschaft mit dem Fritz Dengel zusammen gemacht und auch der ist heute wieder bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Okay. Danke, dass du auch das Thema der dritten Engelsbotschaft, wie angekündigt, mit uns behandelst. Steckt ja viel drin. Da sind so viele Dinge drin, dass wir sie am besten einmal nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir lesen sie noch einmal in Offenbarung 14 und dann gucken wir uns das mal an, um was es da eigentlich alles geht. Offenbarung 14, das letzte Mal hatten wir schon ab Vers 6, 7 und 8 die erste und zweite Engelsbotschaft gelesen. Demzufolge werden wir jetzt ab Vers 9 lesen und die dritte Engelsbotschaft angucken. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Nun, das ist das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Und da steckt ganz viel drin. Hier sind so viele Symboliken, die wir gerade gesehen haben. Vers 9 beginnt es schon mit, wenn jemand das Tier anbetet. Also mit dem Tier und das Bild und das Mahlzeichen und so Stirn, Hand. Hier kommt eine ganze Menge vor.
Viele apokalyptische Szenen.
Ja, lauter Zeichen, also irgendwie Dinge, die zu deuten sind. Lass uns das mal machen. Wenn wir über ein Tier sprechen, was meint ein Tier in der Bibel? Also ist ja prophetisch hier.
Genau, ja. Wir haben tatsächlich Tiere in der Bibel, viele Tiere, die präsentiert werden in einem Zusammenhang, als eine Symbolik. Und ja, im Endeffekt, es geht um eine Macht. Es geht um eine Macht, um ein Reich und um ein Imperium. Ja. Mhm. Genau, das ist das, was unter den Tieren, vor allem in der Prophetie, sehr deutlich zu verstehen ist. Ja.
Und das können wir, glaube ich, auch aufzeigen. Ich war einfach biblisch, also indem wir das Zuschauer Daniel einfach mitnehmen. Zwei. Daniel 7.
Ja, Daniel 7,
ja, Daniel 7 genau. Genau. Wir gehen einfach nach Daniel 7, das können wir hier machen. Gucken in Daniel 7 hinein. Ich werde mich hier mal so ein Band reinlegen, denn ich werde die Offenbarung 14 heute noch brauchen. Wir gehen in Daniel 7 und in 7 lesen wir Vers 17. Und dann, da werden die Tiere erklärt. Daniel 7, Vers 17. Hier heißt es, jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Also in dem, wir wissen aus Daniel 7, hier werden die großen Tiere gezeigt, die hier aus dem Meer kommen. Und hier heißt es, es sind Könige. Wenn wir jetzt Vers 23 dazu lesen, dann heißt es hier, er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf der Erde sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und damit wissen wir, es kann also ein König gemeint sein, eine Macht oder ein Königreich sogar.
Ja, genau.
Damit können wir schon erahnen sozusagen, dass die Offenbarung uns sagt, die dritte Engelsbotschaft, was da kommt. Also es geht hier irgendwie um ein Reich, um ein Tier. Jetzt, was wir jetzt wissen, also wir wissen jetzt so viel, die dritte Engelsbotschaft spricht von irgendeinem Tier, also von irgendeinem Reich, aber wir wissen noch nicht, welches das ist. Also wir können noch nicht klar sagen, von dem hier, reden wir hier von irgendeinem der vergangenen Reiche, denn in Daniel sind ja mehrere aufgezählt.
Ja.
Wir haben Babylon, Medo-Persien, Griechenland, wir haben das heidnische Rom, wir haben das päpstliche Rom in Daniel aufgezählt.
Ja. Von dem Tier, also wenn wir von dem Tier reden, es wird ja beschrieben, dass dann dieses vierte Tier ist undefinierbar. Ja? Es hat eiserne Zähne, es zermalmt alles, es ist so ein gewaltiges, urgewaltiges Tier, unvergleichbar mit den ersten drei Tieren. Ja? Der Punkt ist aber auch der, dass das vierte Tier das letzte ist. Das heißt, es kommt danach keins mehr. Und beginnt, wie du eben vorher auch gerade erwähnt hast, wir haben ja Babylon mit der Persien, Griechenland und dann beginnt Rom, zuerst Rom heidnisch, dann Rom als religiöse Macht. Ja.
Päpstlich.
Päpstlich, genau. Mhm. Und das Letzte, was wir jetzt haben, Rom als päpstliche Macht, zwar theoretisch 538 nach Christus begonnen, ja, mit der päpstlichen Macht, aber die religiöse Macht hat schon vorher begonnen. Ja. Da ging es ja schon um die Veränderung im Jahr 331 oder
321.
321, genau.
Sabbatsonntagfrage.
Sogar am 3. März 321 die Sabbatsonntagfrage, ja. Mhm. Wo der Kaiser Konstantin den Befehl gegeben hat, ja, dass alle Richter und Amtsleute und Räte und Bevölkerung, alle haben den Sonntag zu heiligen. Ja. Mhm. Ja. Jährt sich jetzt gerade übrigens. Da wird ein Fest gemacht diesbezüglich.
Nächstes Jahr, dann 1700 Jahre.
1700 Jahre, genau. Mhm. Und da haben sie ein großes Fest vor. Ja, das ist interessant, am Rande. Und genau, und da beginnt jetzt schon diese religiöse Macht so richtig ins Spiel zu kommen, ja, diese babylonische Macht, ja, wie wir auch in der Sendung davor gesprochen hatten, in den ersten zwei Botschaften. Und hier befinden wir uns also einfach noch in der Periode des vierten Tieres, ja. Dieses schreckliche Tier, das alles zermalmt. Ja.
Mhm. Ich habe gedacht, als ich das las, also wenn es hier heißt, es geht hier um das Tier in Offenbarung 14 und es geht hier um das Tier und das Bild des Tieres, das hängt hier irgendwie zusammen. Und wir kennen diese beiden Begrifflichkeiten aus Offenbarung 13, also im Kapitel vorher. Mhm. Da geht es auch um ein Tier und um das Bild des Tieres. Das Bild des Tieres steht in Offenbarung 13 am Ende, im zweiten Teil. Aber es wird ein Tier sein, ein Bild sein des ersten Tieres. Und das finden wir in Offenbarung 13. Wir können mal reingucken, welches das ist, dann wird es sehr deutlich. Offenbarung 13, 1, 2, 3. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Also bei dem, was wir alleine hier wissen, ist also hier wird dieses Tier gesehen, das aus dem Meer kommt. Und es wird schon beschrieben wie die vier Tiere in Daniel 7. Also
genau.
Die müssen also schon irgendwie Vergangenheit sein, Teil davon sein.
Die Abfolge, ja.
Die werden hier alle aufgezählt, also der Löwe und Bär und Panther und dieses schreckliche Tier, der Drache, von dem es auch den Thron bekommt. Wenn wir jetzt wissen, es bekommt von dem Drachen den Thron, dann brauchen wir eigentlich nur ein Kapitel wieder vorher gucken, Kapitel 12.
Wer ist der Drache?
Genau, wer ist der Drache? Ist der Satan.
Genau.
Und wen benutzt er? In Vers 4 heißt es, und der Drache wird beschrieben hier, und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte.
Ja.
Frau ist eine Gemeinde.
Genau.
Hier in dem Fall ist hier Israel gemeint. Und sie bringt sozusagen ein Kind zur Welt, dieses Kind der Verheißung, der Messias kommt.
Ja.
Also Christus wird geboren und tatsächlich hat der Teufel versucht, Christus umzubringen, als er geboren wurde, dieser Kindermord des Herodes. Genau. Er hat sich des Römischen Reichs bedient.
Ja.
Also dieses Tier hier, dieser Drache, ganz am Anfang, den der Teufel hier benutzt, das ist das Römische Reich, das kaiserlich-römische Reich. Und die Macht geht hier auf das nächste Tier. Für das Tier, von dem fortan gesprochen wird, es ist eindeutig, genau wie du gesagt hast vorhin auch, wird aus dem heidnischen Rom, kommt das päpstliche Rom hervor. Offenbarung 13, päpstliches Rom. Und hier das Tier, das hier beschrieben wird, in Offenbarung 14, ist immer noch dieses päpstliche Rom.
Genau. Genau.
Also es wird hier gewarnt, wenn jemand das Tier anbetet. Das Tier anbeten, wie bete ich dieses Tier denn an?
Wir sind jetzt natürlich schon an einem Punkt angekommen, wo wir, als wir über die erste und zweite Engelsbotschaft gesprochen hatten, haben wir festgestellt, die erste ist der Ruf zurück, ja, zurück zu Gott. Quasi Erweckung und Reformation und der zweite Ruf, den der Engel bringt, Babylon ist gefallen. Das ist vielleicht auch interessant, kurz, wenn ich eine Minute bekomme, um eine persönliche Ebene reinzubringen. Das wäre auch ganz wichtig. Bei der ersten und zweiten Engelsbotschaft haben wir sehen die jetzt mal als Botschaft an die Menschheit, aber vielleicht auch eine andere Perspektive zulassen. Wir sehen sie mal als Botschaft an uns selbst direkt. Also jeder Mensch, der sich dann mit der Botschaft auch identifizieren kann. Der erste Ruf ist, back to the roots, zurück zu Gott. Fürchtet Gott, gibt ihm die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich den anbeten sollen, der gemacht hat. Himmel und Erde, also zurück zum Schöpfer, gehört auch der Sabbat mit dazu und alles andere, was aus dem Wort zu entnehmen ist. Zurück zum Schöpfer, das heißt, ich erlebe in dem Moment, wo ich zurückkomme zum Schöpfer, zurück zum Wort, zurück zum Ursprung, erlebe ich persönlich eine Erweckung, eine Bekehrung. Das ist so die erste Ebene. Jeder Erweckung folgt aber, muss eine Reformation folgen. Eine Erweckung ohne Reformation wird wieder sterben. Ja? So schnell sie gekommen ist, so schnell wird sie auch wieder untergehen. Und jetzt folgt die Reformation. Das heißt, all das, was in meinem Leben früher falsch war, das Babylon in mir, die Irrlehren, der Wein, der mich betäubt hat und so weiter, all das wird in mir folglich auch fallen, wenn ich das Erste angenommen habe. Das ist interessant. Diese Botschaft hat auch diese eben eine sehr persönliche Ebene, dass ich verstehe, es geht hierbei wirklich um mich. Gott ruft mich zu einer Bekehrung, Erweckung, und dann brauche ich auch die Reformation. Babylon muss in mir fallen. All das, was in mir schlecht war, muss fallen. Mhm. Und dann erst habe ich verstanden, worum es nachher in der dritten Botschaft eigentlich wirklich geht. Ja. Also die dritte knüpft an die ersten zwei. Mhm. Und hier ist es ja wichtig, diese Verbindung zu schaffen und dass alle drei dann doch eins sind am Ende, ja, zusammengehören.
Genau, die erste, die zweite und die dritte Engelsbotschaft. Mhm. Danke. Wir haben das Tier haben wir jetzt in der dritten Engelsbotschaft auch identifiziert. Konnten sagen, es ist deutlich, welches Tier hier gemeint ist, das Papsttum.
Das Papsttum, ja.
Man kann es anbeten. Das ist interessant, da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, über die Anbetung. Also wir sollen den Sabbat halten, damit wir bekennen, dass wir Gott, den Schöpfer, anbeten, dass wir ihn verehren, denn es ist der Tag, den Jesus selbst eingesetzt hat. Er sagt, so ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Und wenn wir an diesen Tag gedenke des Sabbattages, dass du ihn hältst, wenn wir das machen, dann kennzeichnen wir damit, dass wir zu Christus gehören, dann beten wir ihn an. Ja. Jetzt das Papsttum, das hattest du in der letzten Sendung ganz interessant gesagt, da hattest du ein bisschen erzählt, dass das Papsttum selbst aufklärt, sich selbst bekennt und sagt, unser Tag ist der Sonntag, der heilige Tag der Sonne. Und an dem, also dadurch zeigt sich unsere Autorität, das ist das Zeichen unserer Autorität, dass wir ihn eingesetzt haben, damit er gehalten wird. Und hier wird schon deutlich, also dass das Papsttum sozusagen etwas Eigenes gestaltet hat und was sie da vorhaben. Aber das ist sozusagen das Tier. Jetzt haben wir das Tier haben wir gekennzeichnet, jetzt geht es hier weiter. Nicht nur das Tier, sondern wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, heißt es jetzt. Mhm. Gucken, also das Tier kennen wir jetzt. Das Tier ist irgendwie dieser Kirchenstaat.
Genau.
Und sein Bild. Jetzt müssen wir fragen, was ist das Bild des Tieres? Das wäre jetzt die nächste Frage, mit der wir uns beschäftigen. Mhm. Das Bild des Tieres. Woher kennen wir das?
Dem Tier wird ein Bild gemacht. Und interessant ist ja, ein Bild ist ja, wenn du ein Spiegelbild hast, ja, dann siehst du dich im Spiegel, dann siehst du eigentlich das Gleiche. Es ist nicht dasselbe, aber es ist das Gleiche. Ja. Wir kennen ja den Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche. Ja. Aber es ist von der Funktion her genau das Gleiche wie auch das Tier. Dem Tier wird ein Bild erstellt, also aufgebaut. Wir befinden uns jetzt in einer Phase, die tatsächlich gewaltig ist, also prophetisch. Im Moment befinden wir uns wirklich in da, wo die neue Weltordnung errichtet werden soll. Ja. Und die neue Weltordnung, das wird hochinteressant, wird eine Vermischung sein zwischen Kirche und Staat, von dem Jesus gesagt hat, nein, das eine und das andere sind zwei ganz verschiedene Welten, die haben nichts miteinander zu tun. Und jedes Mal hat die Geschichte gezeigt, wenn das geschehen ist, Vermischung zwischen Kirche und Staat, und die Kirche ihren Einfluss, also die große Landeskirche, ihren Einfluss dann geltend machen lassen, hat sie natürlich den Arm des Staates benutzt, um ihre Interessen durchzusetzen. Das ist immer gefährlich gewesen und das wird immer gefährlich bleiben. Das darf nicht passieren, deswegen muss eine strikte Trennung daher. Mhm. Und genau hier passiert jetzt das mit dem Bild. Mhm.
Und wir kennen es natürlich auch aus dem Vorkapitel.
Ja.
Also Kapitel 13, wissen wir, es fängt an, hatten wir gerade schon die ersten paar Verse gelesen. Hier wird sozusagen das geschrieben, das Papsttum wird hier beschrieben, wie es auch die tödliche Wunde erhält,
genau,
1798. Wie es aber wieder zurückkommt, das ist ja auch 1929, ne, plötzlich war es da, Lateranverträge, Kirchenstaat wurde wieder eingesetzt, da war er wieder. Und dann lesen wir in den folgenden Versen, so ab 11 geht das irgendwo los, da lesen wir von einem anderen Tier, das kommt, vom Land und wir... Ohne jetzt darauf einzugehen, wir wissen, es ist die USA. Mhm.
Das zweite Tier, ja.
Das zweite Tier, das von da kommt, genau. Mhm. Und dann heißt es hier in Vers 14, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Heißt also, das Tier ist wieder da, wir müssen nach 1929 sein. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Also dieses Tier hier, das wir jetzt, ohne jetzt darauf einzugehen, als USA identifizieren, sagt jetzt der ganzen Welt, lass uns ein Bild machen, so wie das einmal war. Das Bild, das Tier, das einmal war, das jetzt wieder da ist, das war der Kirchenstaat, römisch-katholische Kirchenstaat, ein religiös-politisches System. Erinnert uns ein bisschen an Babylon, religiös-politisches System, dieser Kirchenstaat. Und jetzt nötigt die USA sozusagen die Welt dazu, lasst uns ein Bild dessen bauen. Also das heißt nicht, wir bauen den Vatikan wieder auf, den gibt es in dem Vers schon, sondern das heißt, wir machen, dass es genauso aussieht, ein religiös-politisches System, das die Welt beherrschen soll.
Ja.
Und hier haben wir das Bild des Tieres.
Ja. Richtig.
Neue Weltordnung oder wie immer man das heute nennen mag, was immer da kommt, ist ja Zukunft, wir wissen es nicht.
Mhm.
Aber es sieht so ein bisschen genauso aus.
Ja. Es ist auch, klar, man kann viel darüber spekulieren, aber man kann auch sagen, es ist ein komplett neues System. Also das System der neuen Weltordnung wird de facto installiert werden. Ja? Die Frage ist nur, wann, wie, was wird das genau beinhalten? Aber darauf, was wir jetzt alles beobachten können, ist natürlich schon ein sehr gefährlicher Trend, dass viele Dinge, wie wir auch jetzt im Gesetz das verabschiedet wurde, dass auch teilweise Grundrechte massiv eingeschränkt werden. Die Frage ist, wie wird sich das entwickeln? Ja? Wie wird sich das entwickeln? Also die meisten Menschen haben wirklich Angst vor dieser neuen Weltordnung. Es ist auch kein Geheimnis mehr, die neue Weltordnung, weil sie wird auch sehr stark proklamiert, auch in den Medien. Also das ist mittlerweile, und ich rede auch von den großen Mainstream-Medien, ja? Also Weltordnung ist, wenn man das heute eingibt, den Begriff bei Google, dann findet man es überall auf allen Ebenen. Das ist wirklich ein festes Ziel, ein festes Programm. Nur wie wird das aussehen? Könnte das dann schon tatsächlich die Errichtung des Bildes sein? Oder die Aufrichtung des Bildes?
Also sobald es etwas mit Religion zu tun hat, ne? Sobald es irgendwie religiös-politisch wird, wird es gefährlich.
Genau.
Denn das wissen wir aus der Vergangenheit. Also ich meine, jedem soll sein Glaube frei sein. Jeder, also Glaubensfreiheit, religiöse Freiheit, das wollen wir uns wünschen. Aber sobald irgendeine Glaubensrichtung Staatsmacht bekommt, wird die gefährlich. Ja. Das ist eigentlich egal, welche.
Also, ja, ganz genau.
Genau.
Sieht man bei der Inquisition und vielen anderen Dingen. Ja.
Zum Beispiel, genau.
Ja.
Jetzt wissen wir von diesem Tier, also ein deutlicher Bezug hier genommen auf Offenbarung 13. Also der dritte Engel sagt, wenn jemand das Tier und sein Bild, also entweder das katholische, das römisch-katholische System oder dieses neue System, das da kommt, anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt. Mhm. Also wird hier von einem Zeichen gesprochen, von einem Malzeichen, und man kann es auf die Stirn oder auf die Hand bekommen.
Ja.
So wir natürlich sagen, okay, wir wissen jetzt, was das Tier ist, wir wissen jetzt ungefähr, was das Bild des Tieres sein wird, das ist ja zukünftig. Und jetzt kommt ein Malzeichen auf die Stirn oder auf die Hand.
Mhm.
Wir müssen uns fragen, was ist das?
Ja. Sehr gut, dass du die Frage stellst. Es ist vielleicht auch wirklich höchste Zeit, dass wir jetzt, weil dieses Thema auch aktuell draußen gerade sehr viel im Umlauf ist, wird viel darüber gesprochen. Man sieht auch auf YouTube-Kanälen viele Sendungen zu diesem Thema, das Malzeichen der Chip. Und es ist gut, dass du die Frage stellst, dass wir da mal so ein bisschen Klarheit schaffen. Was ist das Malzeichen? Kriegen jetzt alle Leute einen Chip an ihre Stirn, an die Hand und so weiter? Natürlich nicht. Die Bibel und vor allem die Offenbarung hier, spricht sehr, sehr symbolisch. Wir müssen wirklich verstehen, was steht dahinter. Und wenn wir hier davon reden oder davon lesen, das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was ist das Malzeichen überhaupt?
Ja. Mhm.
Und am Ende der Zeit werden wir sehen oder erleben wir ja jetzt schon langsam aber sicher entwickelt sich dieser Trend hin, aber es wird noch viel stärker werden. Es geht um die Frage der Anbetung, wie wir ja schon gesprochen hatten, die Frage der Anbetung, wen bete ich an? Und es gibt ein deutliches, sichtbares Zeichen, an dem sowas festgemacht werden kann. Nehmen wir mal den Dekalog, die 10 Gebote. Der römisch-katholische Christ, der Adventist, halten das Gebot, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht morden, du sollst viele Dinge, ja, die der Herr sagt, halten wir einfach. Aber irgendwo ist ein Unterschied da. Und an dem muss man es festmachen und sagen, okay, Moment, hier trennen sich unsere Wege, hier Hier geht der Weg nach Rom, der eine, und der andere geht zu Christus. Und wo trennen sich die Wege? Das ist ein ganz deutliches Zeichen, zum Beispiel das vierte Gebot, der Sabbat. Und das ist der Punkt, wenn wir über Mahlzeichen reden. Es wird anhand eines Zeichens klar erkennbar sein, also nach außen einmal. Das heißt, was bete ich an? Bete ich den Schöpfer an, dadurch, dass ich den Sabbat ehre und heilige? Oder bete ich das Papsttum an, dadurch, dass ich den von ihnen eingesetzten Tag ehre und heilige? Mhm. Das ist das eine. Das andere ist die Stirn oder die Hand. Und wir müssen wirklich nochmal ganz uns bewusst machen, wie wichtig es ist, dass die Offenbarung eine Symbolik zeichnet. Und die Stirn und die Hand sind zwei ganz einfache Symbole. Stirn ist fürs Denken, hier oben, ja, mhm. Und die Hand ist fürs Handeln. Das heißt, mein ganzes Wesen, alles, was ich tue, was denke, handle, ja, auf was ist es ausgerichtet? Folge ich dem Mahlzeichen des Tieres, also folge ich dem Papst oder folge ich Gott in meinem Denken und Handeln? Daran wird es deutlich erkennbar sein. Es wird kein Chip geben, keine Ahnung, vielleicht chippt man uns auch irgendwann mal, was auch immer sie formen, aber das ist nicht das Mahlzeichen. Das Mahlzeichen ist hier drin und hier, also meine Handlungen und meine Gedanken, sind die auf Gott gerichtet? Folge ich Jesus von ganzem Herzen nach oder folge ich einem falschen System nach? Mhm. Und daran wird auch letztendlich die Versiegelung festgemacht werden. Ja,
ja. Das ist, glaube ich, deutlich. Ich hab mir ein Zitat von Schwester White gesucht. Ellen White schreibt in dieser Kompilation hier, kommt das, glaube ich, aus frühen Schriften oder so. Ich habe das hier aus Christus kommt bald rausgesammelt, Seite 185, sagt sie ganz deutlich, dem Apostel Johannes wurde ein Volk gezeigt, das sich eindeutig von denen unterscheidet, die das Tier oder sein Bild dadurch verehren, dass sie den ersten Tag der Woche halten. Das Heiligkeiten dieses Tages ist das Mahlzeichen des Tieres. Und dann schreibt sie, Seite 159, das Halten des Sonntages ist noch nicht das Mahlzeichen des Tieres und wird es auch nicht sein, bis die Menschen per Erlass gezwungen werden, diesen heidnischen Ruhetag zu feiern. Die Zeit wird kommen, wenn dieser Tag zum Prüfstein wird, doch noch ist es nicht so weit. Also sie sagt ja so, was ist das Mahlzeichen des Tieres? Sie sagt ja, das Heilighalten des ersten Tages oder das Heilighalten des Sonntages ist das Mahlzeichen des Tieres. Das ist sehr, sehr eindeutig. Mhm. Gleichzeitig müssen wir sagen, heute gibt es so viele Menschen in all den Kirchen, die den Sonntag halten, habe ich ja auch früher gemacht, und es sind alles liebe Menschen, die sind ja nicht verloren.
Und sie haben auch noch nicht das Mahlzeichen. Weil das ergänzt es, ja, wie genau. Du eben gesagt hast, es ist erst ab einem bestimmten Zeitpunkt wird es zum Mahlzeichen, wo wir dann auch eine bewusste Entscheidung treffen müssen. Das heißt, durch dieses Sonntagsgesetz, was ja kommen muss, damit das Mahlzeichen zum Mahlzeichen wird, wenn du eine Entscheidung treffen musst, also du musst wirklich, du stehst da und du hast keine Wahl mehr, jetzt entweder so oder so. Und beides wird Folgen haben.
Ja.
Beides wird Folgen. Heute vielleicht noch nicht so, aber dann wird beides Folgen haben.
Ja. Ist dann, wenn die Menschen per Erlass gezwungen werden, diesen heidnischen Ruhetag zu halten,
genau.
Dann wird es das Mahlzeichen des Tieres werden.
Genau.
Das heißt, wir können eigentlich darauf warten, wir wissen das schon. Es wird also jetzt irgendwann in nächster Zukunft wird es ein Gesetz geben, von dem wir schon wissen, es wird in den USA beginnen, aber wird es dann auf die ganze Welt ausbreiten, genau. Dass sozusagen das Heilighalten des ersten Tages erzwingt. Wenn man das natürlich weltweit machen will, dann brauchst du natürlich erstmal dieses Bild des Tieres, also erstmal so eine neue Weltordnung, so ein neues System, wo alle mitmachen.
Ja. Wie soll denn auch vielleicht an der Stelle ganz wichtig zu erwähnen, damit auch die Zuschauer das wirklich verinnerlichen können, verstehen können, wie soll denn ein Sonntagsgesetz kommen von der römisch-katholischen Kirche? Das kann ja nicht funktionieren. Eine Kirche kann kein Gesetz erlassen, eine Kirche kann zu nichts zwingen. Wenn ich will, trete ich aus der Kirche aus und fertig. Das Thema ist erledigt. Nie wieder Kirche. Das heißt, es muss ein Machtapparat dahinter stecken, der das tun kann. Und hier reden wir eben von dem, was wir vorher gesagt haben, das Bild des Tieres, es wird ein Machtapparat da sein. Die Vereinigung von Kirche und Staat. Und es muss ein Staat sein, der Macht hat. Also das kann jetzt nicht Uruguay oder Peru sein, es muss ein Staat sein, der eine Weltmacht hat, eine Weltmacht ist. Und ich glaube, jetzt können wir das dann doch besser verstehen, so, ja? Was da eigentlich dahinter steckt und die Ziele. Ja.
Ist auch, glaube ich, sehr bildlich dargestellt in Offenbarung 17. Ich weiß, die Hure mit dem Namen Babylon auf dem Tier sitzt und das Tier regiert. Ja. Also da wird dann deutlich, dass wir den Misch haben zwischen einem religiös-politischen System, ganz regiert genau. Von einer Kirche.
Ganz genau.
Also das scheint hier der erste Teil zu sein, sozusagen von dem, was von der dritten Engelsbotschaft, also das, was wir heute den Menschen sagen müssen. Also wir müssen über das Tier sprechen, wir müssen über das Bild des Tieres sprechen und über das Malzeichen, das auf Stirn oder Hand kommt. Also du sagtest entweder, ich glaube an dieses System und folge dem so, oder ich glaube da nicht dran, aber ich handle so, damit ich vielleicht nicht erpresst werde oder damit ich keine Repressalien, wie sagt man, damit ich nicht unterdrückt werde im System. Das ist das, was zukünftig auf uns zukommt. Dritte Engelsbotschaft sollen die Leute aber heute schon wissen.
Genau.
Sie müssen aufgeklärt werden, was ist das Tier, was ist das Bild des Tieres und was ist sein Malzeichen. Das sind drei Dinge, die wir zu verkündigen haben. Jetzt springe ich noch ein bisschen, es geht noch ein bisschen weiter. In Vers 10, Offenbarung 14, Vers 10. Also wenn jemand das Tier und das Bild anbetet und sein Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, heißt jetzt in Vers 10, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Jetzt müssen wir natürlich fragen, was ist dieser Kelch des Zornes, über den wir hier sprechen?
Hier spricht Gott vom Gericht. Das ist das Gericht Gottes, der Kelch des Zorns. Und das Gericht Gottes ist einfach ein integraler Bestandteil des Evangeliums. Also egal wie sehr wir uns wünschen, es gibt mittlerweile die Allversöhnungstheorie, vielleicht hast du schon mal gehört.
Oh, die ist schon sehr alt. Ich glaube, hat er nicht schon Origenes darüber gesprochen, im 3. Jahrhundert oder so?
Weiß ich gar nicht, seit wann es die gibt. Ich weiß nur, dass sie momentan sehr, sehr, sehr stark ist und aktiv.
Ja.
Also wirklich nach dem Motto, Gott rettet uns alle, passt schon. Also lebe, wie du willst, mach, was du willst. Es ist so ein liebender Gott, der kann gar nicht anders. Ja? Und das ist schon ein heftiges Stück, das geht in meinen Augen schon richtig hart an, die Gotteslästerung. Also das ist irgendjemand, der blickt es nicht. Ja? Er rettet uns am Ende alle. Ja? Mhm. Nein, definitiv nicht. Und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen, dass wir auch im Blickwinkel behalten, es wird auch ein Gericht geben, es wird Gerechtigkeit geben. Und der Kelch seines Zorns, in der Bibel ein Ausdruck für Gericht, also Gott wird diesen Kelch, wenn wir zum Beispiel Offenbarung 16 geht es mit den sieben Plagen los. Und da geht es ja auch damit los, da steht in Vers 1 gleich, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Hm. Also hier wird es nochmal verdeutlicht. Also jetzt geht's los. Gott sagt, wer das tut, ja, hier das Malzeichen annimmt, wer mich also gegen mich weiterhin rebelliert, also in diesem Babylon verharrt und da nicht raus will, in diesem Haus der Dämonen, ja, Geister und so weiter, der wird das dann auch zu spüren bekommen. Dann werde ich auch mal auftreten und werde den Leuten zeigen, wer die wirkliche Autorität ist. Das ist nämlich nicht die römisch-katholische Kirche, nicht das Papst, sondern die wirkliche Autorität ist Gott. Und er hat uns geschaffen und er kann uns auch erlösen, nicht die römisch-katholische Kirche. Und das ist ganz wichtig, das hier im Auge zu behalten.
Ach, danke für den Hinweis zur Offenbarung 16. Also, wir lesen ja in Offenbarung 14 von dem Kelch des Zorns Gottes und in Offenbarung 16 wird es dann deutlich, die Schalen des Zorns Gottes, die da kommen, die über jeden ausgegossen werden, der sozusagen auf der Seite des Teufels steht. Ja. Denn das Gericht muss kommen. Es muss ja sozusagen, die Sünde muss ja aus dem Universum wieder raus.
Okay, klar.
Und deswegen ruft Gott uns auf, uns von der Sünde zu trennen, damit wir nicht mit der Sünde untergehen.
Mhm.
Wir wissen ja auch, dieser Kelch, das ist ja so ein Kelch sozusagen, was bedeutet, wir kennen es von Jesus Christus, der in Gethsemane betet und sagt, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also das, was da, das ist ja ein zukünftiges Ereignis. Lass an mir vorübergehen, wenn es geht. Aber Christus hatte diesen Kelch getrunken. Das war ja ein Kelch, ein Weg, den er machen musste. Es zeigte etwas an, was auf ihn zukam.
Der bittere Kelch, ja.
Genau. Und auch seine Jünger zu ihnen sagten, ihr werdet diesen Kelch trinken. Und sozusagen hier wird auch von einem Kelch gesprochen. Den muss man nicht trinken, sozusagen. Man heißt, geh raus, trenn dich von Babylon, damit du diesen Kelch nicht trinkst. Mhm. Aber wenn du in Babylon wirst, ich werde dieser Hure diesen Kelch geben. Sie hat die Könige trunken gemacht mit ihrem Kelch und ich werde ihr jetzt den Kelch des Zorns geben, der unvermischt, also das unvermischt meint ja, da ist keine Gnade mehr drin.
Genau.
Sonst sind Gottes Gericht in dir immer Gnade, also man konnte immer sagen, Herr, ich habe einen Fehler gemacht, bitte rette mich, bitte hilf mir. Ich weiß, ich wurde vom Teufel verführt, ich bin auf dem falschen Weg und wenn es so weitergeht, laufe ich in den Tod. Ich kann dich nur bitten, rette mich und Gott hat immer noch Gnade gewährt und hat den Menschen wieder zurückgeholt. In Offenbarung 16 wird dieser Zorn unvermischt mit Gnade eingeschenkt. Die Gnadenzeit ist vorbei und davor eben sollen die Menschen jetzt auch gewarnt werden. Also da kommt ein Gericht Und du bist nicht dafür gemacht, um zu sterben. Also Gott will dich nicht verlieren. Ja. Deswegen kehre um. Ja. Ich habe mich einmal gefragt, wozu dient dieser Kelch des Zorns eigentlich? Also warum macht Gott das? Warum lässt er das zu, dass diese Zorneschalen ausgegossen werden? Hätte er sagen können, das braucht Gott nicht. Also man könnte auch einfach ein Gericht machen, Schluss. Mhm. Und so diese sieben Plagen fallen nicht in Offenbarung 16. Aber ich glaube, Gott zeigt damit was. Ich glaube, Gott zeigt, dass durch diese sieben Plagen wird sehr deutlich, was mit dem Planeten passiert wäre, wenn Gott nicht ewige Gnade gehabt hätte. Also Gott lässt seine Sonne aufgehen, sagt die Bibel, über das Gute und, über Gute und Böse, über Gerechte und Ungerechte. Mhm. Und wenn Gott jetzt am Anfang das nicht gemacht hätte, wenn er am Anfang, nachdem Adam und Eva gesündigt hätten, sich zurückgezogen hätte und seinen Geist, dann wäre die Welt in kürzer Zeit zerstört worden. Also es hätte keine Ernten mehr gegeben und. Und Gott zeigt jetzt bei diesen sieben Zorneschalen, er zieht seinen Geist mal zurück. Was passiert mit der Erde in kürzester Zeit? Die Menschen werden sein wie Tiere, wie Dämonen. Ja. Der ganze Planet wird zerstört in kürzester Zeit.
Wir haben ein ähnliches Ereignis bei der Sintflut gehabt, wo der Herr auch sagt, mein Geist wird nicht ewig mit euch rechten. Ja? Also er zieht ihn zurück. Mhm. Der Geist Gottes wird nicht ewig an den Menschen wirken. Das ist ein Tag, kommt irgendwann mal eine Zeit, wo die Gnade vorbei ist. Ja? Was dann kommt, auch damals haben wir es gesehen, die ganze Erde wurde komplett vernichtet. Diesmal wird sie auch vernichtet, allerdings etappenweise, wenn man es mal so ausdrücken darf. Also die Plagen, die werden sich etappenweise dann Stück für Stück ausbleiben.
Mhm. Aber es ist eine gute Metapher. Also wenn man sieht, damals war ja sozusagen die Gnadentür schloss sich, die Tür der Arche wurde zugemacht. Ja. Dann hat es 7 Tage gedauert und dann begann das Gericht. Dann fiel der Regen, die Quellen taten sich auf.
Genau.
Dann wurde die Welt vernichtet. Am Ende wird es auch so sein. Bevor die Welt vernichtet wird, gibt es diese 7 Plagen sozusagen. Ende der Gnadenzeit, Tür der Arche zu. Dann waren es damals 7 Tage, jetzt werden 7 Plagen sein. Und dann ist das Ende der Zeit.
Ja, genau. Mhm.
Ja. Hier wird also gewarnt, dass man, wenn man dieses Tier anbetet oder das Bild oder sein Mahlzeichen annimmt auf Stirn oder Hand, dann wird man von dem Zorneswein oder von dem Kelch des Zornes Gottes trinken. Also es scheint auch eine Nachricht zu sein, die muss die Welt heute wissen. Wir müssen also den Menschen erklären, was ist dieser Glutwein des Zornes Gottes, dieser wie heißt das, der Kelch des Zorns. Was ist das? Und wer wird von ihm trinken?
Mhm. Interessant ist ja, dass Gott tut nichts. Er offenbart es seinen Propheten, also den Ratschluss, den er getroffen hat. Ja. Er tut auch nichts, ohne dass ein Mensch wirklich vorher die Möglichkeit gehabt hat. Denn es ist ja nicht das Wesen Gottes, auf einen Menschen draufzuschlagen. Der Mensch sagt, ich wusste nichts davon. Und Gott sagt, dein Problem. Wird es nie geben, niemals. Das ist nicht Gott, das ist nicht das Wesen Gottes. Denn Jesus sagt in Lukas 9 oder 10, ganz sicher, sagt er, ich bin gekommen, um die verlorenen Seelen zu suchen, ja, zu retten. Damit identifiziert sich Gott. Das ist sein Wesen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Seine Liebe. Das heißt, wenn wir das wirklich nicht aus den Augen verlieren, dann wissen wir, sein oberstes Ziel ist es, immer den Menschen zu retten. Selbstverständlich wird sich nicht jeder Mensch retten lassen. Das sagt uns die Bibel. Sogar tragischerweise, dass es einen breiten, einen schmalen Weg gibt und auf dem breiten, der zur Verdammnis führt, werden die meisten Leute sich befinden. Also der überwiegende Teil, die Mehrheit. Ja. Es ist tragisch. Das ist aber das, was die Bibel sagt. Wir können es nicht ändern. Und diese Menschen haben alle ihre Chance bekommen. Es wird kein Mensch sein am Ende der Zeit, bevor der Kelch des Zorns ausgegossen wird, der sagen kann, ich hatte nie eine Chance, mich zu bekehren. Warum werde ich jetzt? Nein, jeder Mensch. Das heißt, wenn das passiert und die Gnadenzeit abgeschlossen ist, hat jeder Mensch vorher eine reelle Chance. Und in Hiob lesen wir, dass Gott nicht nur einmal ermahnt. Ja. Er macht es öfters. Ja. Also Gott geht ihm so oft nach. Aber irgendwann mal akzeptiert, respektiert, auch wenn unter Tränen, die Entscheidung eines Menschen, der sich von ihm abwendet. Und das Problem ist, das, was du vorher gesagt hattest, die Sünde muss vernichtet werden. Mhm. Und der Tag kommt, an dem Gott damit beginnt, Stück für Stück, aber es muss einmal ausgelöscht werden, komplett. Und natürlich leider auch der Sünder, der an der Sünde festgeklebt ist, der nie loslassen wollte. Weil sonst würde sich das Gleiche ja wiederholen auf der neuen Erde. Ja. Und das ist die Tragik, in der wir leben. Ja. Mhm. Aber ich bin froh, dass es so ist, dass Gott da einen endgültigen Schlussstrich zieht, dass es nie wieder sein wird.
Ja. Aber hier sagst du was. Also der Sünder wird vernichtet. Wenn ich jetzt den Text hier lese, Und ich gehe in Offenbarung 14, Vers 10 und 11. Da heißt es ja, und so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Vers 11. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier wird ja gesagt, dass der Sünder, der an der Sünde festhält, also die Sünde wird vernichtet, aber der Sünder scheinbar auch oder doch nicht. Denn es heißt ja hier, sie werden mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für diejenigen, die sich mit diesem System verbinden, also die das Tier anbeten oder das Bild des Tieres und das Mahlzeichen haben, was wir gerade schon besprochen haben, die werden jetzt von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält. Entspricht das wirklich dem Bild von einem liebenden Gott, dass er jemanden in Ewigkeit Schmerzen zufügt?
Natürlich nicht. Und wenn wir an die Sendung mit der ersten und zweiten Botschaft, Engelsbotschaft, zurückdenken, da hattest du von Ellen White etwas gelesen, ein Zitat, wo sie eben sagt, dass ein paar Irrtümer bloßstellt, der Kirche, ne? der babylonischen Kirche, und darunter auch die Höllenqual. Und wo sie sagt, es ist ein Riesenirrtum zu glauben, dass die Leute da ewig in der Hölle schmoren. Das ist schlicht und ergreifend nicht Gottes Wesen. Wir können es aber anhand der Bibel belegen, mit dem Buch Judas, mit Sodom und Gomorra. Wir hatten das in einer der vergangenen Sendungen, große Trübsal oder Millennium, bin ich mir ganz sicher wo. Und Gott wird das nicht tun. Denn die Vorstellung, wenn wir alle erlöst sind auf der neuen Erde und Freude, Jubel und wir können es gar nicht fassen, ja, und irgendwo hinter uns brennen Menschen, die schreien, die hört man durch das ganze Universum, das wird nicht sein. Hier wird die Auswirkung und das Wesen des ewigen Todes dargestellt. Also das Wesen ist ewig. Ist auch interessant, wenn es heißt, der ewige Tod, der zweite Tod, der ewige Tod. Entweder ich bin tot oder ich lebe ewig und leide in irgendeinem Feuerpfuhl. Ja. Entweder oder, also beides geht nicht. Und die Bibel spricht vom ewigen Tod. Das heißt, die Auswirkung wird ewig sein. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wird nie wieder Sünde da sein. Die Auswirkung, also der Tod. Ja. Das müssen wir unbedingt verstehen, weil sonst bekommen wir Angst vor Gott.
Es wäre wirklich ungerecht, ja. Also jemanden ewig irgendwo leiden zu lassen. Ja. Es wäre ja in jeder Weise ungerecht. Ja. Und da Gott Gerechtigkeit ist, gibt es dieses Bild nicht. Ja. Es wurde sozusagen in der Kirchengeschichte mal hervorgebracht, also diese Idee von der Hölle. Es gibt ja in der Bibel eigentlich so drei Worte, die manchmal so übersetzt werden. Wir haben im Alten Testament Sheol im Hebräischen.
Ja.
Das wird ja eigentlich übersetzt als Grab. Im Neuen Testament auf Griechisch Hades, auch Grab. Ja. Und diese Worte, die werden manchmal sogar mit Hölle übersetzt. Manchmal Totenreich, ich glaube sogar für Tote wird das mal übersetzt.
Wir haben im Neuen Testament haben wir ein paar Mal den Begriff Hölle und Totenreich.
Genau, ja. Und es könnte zum Beispiel Hades sein und manchmal kommt dieses Wort Gehenna noch vor.
Gehenna, genau.
Und das ist so ein bisschen, das wird auch oft als Hölle übersetzt. Zeigt aber, und das muss man so ein bisschen verstehen, also wenn wir von Sheol und Hades sprechen, dann wissen wir, das ist Grab gemeint, da wo die Toten sind. Und da gibt es kein Denken, sagt der Prediger, da gibt es kein Wirken, man bekommt nichts mit. Also man ist wirklich raus. Und Gehenna, das ist immer so das Symbol, das dann verwendet wird. Wenn Christus von Gehenna spricht, also ist ja sozusagen eine Vision von das Tal von Himnon. Also
bei Jerusalem unten.
Im Süden von Jerusalem unten, diese Schlucht da. Und das ist ja ein ganz markantes Bild, denn was wurde dort gemacht? Dort wurden verbrannt, tote Körper, tote Tiere wurden da verbrannt. Da brannte eigentlich ständig ein Feuer, weil da kam der ganze Schmutz und der ganze Unrat. Und alles, was irgendwie ja schlecht war, faulig war, das wurde dort verbrannt. Ja. Das ist natürlich ein sehr markantes Zeichen für das, was am Ende passiert. Also wenn ein Feuer die Erde reinigt, also denn dieses Fegefeuer sozusagen, wird immer so genannt, Fegefeuer, ist nicht das, was die katholische Kirche manchmal im Mittelalter gelehrt hat und heute auch noch lehrt. Ein ewiges Feuer, das nicht erlöscht und sozusagen, da werden Menschen auf alle Ewigkeiten gequält, sondern es wird gezeigt, Gehenna, also das Tal Himnon, hier wird der Unrat am Ende verbrannt und zwar so, bis es weg ist. Und genau das ist auch sozusagen, müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir Gehenna im Griechischen lesen, genau wie Hades, für Grab, ja, genau. Ort, wo die Toten sind. Also ja, alles andere wäre sehr kurios, wenn es was anderes wäre, denn ich zitiere hier mal Offenbarung 21, Vers 4. Es ist hier schon sozusagen nach dem Gericht. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Hier heißt es ganz deutlich, zu dem Zeitpunkt gibt es keinen Tod mehr, aber auch kein Leid und kein Geschrei mehr. Genau. Wie könnte also irgendwo so eine Hölle existieren, also so ein Pool, wo der immer noch da ist, wo die Menschen immer noch gequält werden?
Genau. Es liegt im kompletten Widerspruch zu dem gesamten Kontext der Heiligen Schrift. Es wird nie, wie du es hier gesagt hast, ab Offenbarung 21 bekommen wir so eine Vorausschau auf den neuen Himmel, die neue Erde, wo das alles vorbei sein wird. Und es hat die Frage, ist es vorbei oder ist es jetzt noch nicht vorbei? Also es steht in keinem Verhältnis zu dem, was die Schrift eigentlich, das Evangelium uns eigentlich zeigt. Ja. Neue Himmel, neue Erde, das Alte ist vergangen, es ist endgültig vorbei.
Und auch das ist Teil der dritten Engelsbotschaft. Also auch das müssen die Menschen erfahren.
Ja.
Also sie müssen auch wissen, schau mal, es gibt sozusagen, also diesen Mythos Hölle, den es ja in vielen Religionen gibt, den kennt die Bibel so nicht. Die Bibel kennt das Wort. Oder wir übersetzen manchmal sozusagen Gehenna so oder Hades oder Sheol. Aber es ist nicht diese mystische Vorstellung, die es in anderen Religionen gibt oder auch im Katholizismus, von einem ewig brennenden Ort, wo Menschen gequält werden, bis in alle Ewigkeit. Das muss man ausschließen. Das ist also Teil unserer Botschaft, Teil der dritten Engelsbotschaft, was die Menschen erfahren müssen. Aber dann, und es geht ja noch weiter, dritte Engelsbotschaft. Es heißt dann hier in Vers 12, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Damit endet ja sozusagen die dritte Engelsbotschaft. Und diese Texte, die werden ja manchmal so ein bisschen vernachlässigt. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was ist das? Also was ist hiermit gemeint? Also zum Beispiel, wer sind die Heiligen? Hier ist der standhafte Ausharren der Heiligen. Wer ist das, wenn wir über die Heiligen sprechen?
Hier geht es um die Erlösten, das Volk Gottes. Der Paulus verwendet den Ausdruck auch immer wieder an die Heiligen in Ephesus, in Korinth, in Jerusalem, egal mit wem man spricht. Ja. An die Heiligen. Also er spricht von dem Volk Gottes. Ja. Im Neuen Testament erleben wir, dass Petrus sagt, wir sind ein königliches Priestergeschlecht. Ja. Und ein Priester, der Priester zum Beispiel, der Hohepriester hatte ja wie nennt man diese Mütze, also wie so ein Turban hier. Und da stand heilig dem Herrn drauf. Das ist interessant, ja. Ein heiliges Geschlecht, das ist das Volk Gottes. Ja. Nicht zu verwechseln, das Problem ist, dass wir immer ein Begriffsdefinitionsproblem haben in dieser Welt. Weil viele Begriffe quasi schon wie patentiert irgendwo da liegen. Heilig. Was versteht man heute unter jemand, der heilig ist? Na, was werden die meisten Christen denken? Ah ja, klar, katholische Kirche, die Heiligen.
Das sind also irgendwelche Leute, die heilig gesprochen wurden, genau, vom Papst und jetzt irgendwo als Geistwesen rumschwirren.
Genau, und davon gibt es auch noch eine Menge Statuen, die man noch anbeten kann und sonst was. Mhm. Ja. Das ist nicht das, was die Bibel unter die Heiligen versteht. Die Heiligen sind die, die dem Herrn gehören, dem Volk Gottes angehören. Genau. Und hier beschreibt uns die Schrift einfach nochmal, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, das heißt die Geduld. Mhm. Und hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Mhm. Das sind die Charaktermerkmale des Endzeitvolkes Gottes. Geduld, die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Mhm.
Genau. Es hilft uns bestimmt auch ein bisschen, wenn wir von den Heiligen sprechen, wenn wir das Wort heilig einfach mal verstehen, was es bedeutet. Es meint ja so viel wie abgesondert, ausgesondert,
ja,
für den Herrn.
Genau, wie auch der Sabbat.
Wie auch der Sabbat, ja, genau. Oder es heißt auch, das Gebot, das Gesetz ist heilig.
Ja.
Also es sind Dinge, die wirklich die Gott für sich selbst beansprucht und sagt, das ist meins, also das gehört zu mir. Ja. Was zum Herrn gehört, ist heilig.
Genau.
Und in dem Fall hier gehören einfach Menschen zum Herrn. Und die werden einfach die Heiligen genannt.
Genau.
Das können du und ich sein, das kann jeder Mensch sein, der sein Leben Christus gegeben hat.
Ja.
Das sind die Heiligen.
Mhm. Vielleicht eine Klammer auch in der Hinsicht. Ein Heiliger, dass wir das Verständnis nochmal ein bisschen aufgreifen. Ein Heiliger ist ja auch nicht das, wo man jetzt sagt, ja, ein Heiliger ist quasi jemand, der mit einem heiligen Schein auf dem Kopf herumläuft und der ist vollkommen perfekt. Und das ist nicht das, was die Bibel unter heilig versteht. Das sind Menschen, die zu Gott, wie du sagst, zu Gott gehören, zum Volk Gottes gehören. Die sind abgesondert von dieser Welt und sie folgen dem Herrn. Natürlich haben diese Menschen noch Fehler und Macken, aber der Herr arbeitet an ihnen. Der Herr restauriert sie, erschafft sie neu. Ja? Mhm. Stark für Tag, das nennen wir Heiligung. Im Zusammenhang mit den Heiligen, die erleben die Heiligung jeden Tag aufs Neue. Ja? Und heilig zu sein bedeutet also nicht von heute auf morgen vollkommen perfekt. Und unter heilig wird auch gerne gespottet, ja, ist der jetzt heilig, ja, weil er das nicht mehr macht und das nicht mehr macht. Nein, das ist einfach ein Prozess, den Jesus in uns gestartet hat, in seinem Volk, in jedem, der ihm von Herzen nachfolgen will. Und das bedeutet es dann am Ende, zu den Heiligen zu gehören. Ja?
Sobald dieser Heiligungsprozess in jemandem anfängt, wird genau. heilig genannt.
Genau,
richtig. Das sind die Heiligen. Wir sehen hier über dieses hier, ich heiße jetzt das standhafte Ausharren der Heiligen. Man muss sich fragen, was ist das? Also was ist dieses standhafte Ausharren der Heiligen? Warten die ab? Sitzen die und...
Nein, es wird ja eine Zeit kommen, wie uns in Daniel auch prophezeit ist, Daniel 12, in der Zeit der Trübsal, wie sie noch nie gewesen ist auf dieser Erde und nie wiederkommen wird. Und da wird das Volk Gottes auf eine harte Probe gestellt. Es geht wirklich darum, auch wenn wir vorher gelesen haben, das Mahlzeichen, wehe denen, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Das Mahlzeichen anzunehmen bedeutet, ich habe erstmal eine Sicherheit auf dieser Welt. Ja? Mhm. Es abzulehnen bedeutet erstmal, und das sind dann die Heiligen, die lehnen ja das Mahlzeichen des Tieres ab, die wollen nicht sich dem Papsttum unterordnen oder irgendeiner menschlichen Macht. Ja? Mhm. Und die werden dann erstmal in Bedrängnis kommen. Und im Bedrängnis ist es wichtig, dass man Geduld hat, dass man ausharrt. Weil wenn man das nicht tut, dann gibt man schnell auf. Und sagt, nein, ich mache das nicht mehr mit, ja, ich gehe. Und vielleicht wird es auch solche geben, die in dieser Zeit, ja, Gott den Rücken kehren und sagen, es ist mir zu steil, was hier alles ist, dass ich schaffe diesen Berg, fertig, aus Ende, ich will nicht mehr. Ja? Vielleicht, der Herr bewahre davon. Aber es wird eine Zeit sein, die Zeit der Angst in Jakob auch. Ja? Also viele, viele Phasen und Abschnitte, wo Geduld gefragt ist, wo wir einfach nur auf die Hilfe des Herrn hoffen und warten können, weil etwas anderes, wir können uns an nichts mehr klammern. Aber ich bin auch dankbar, dass es so ist, dass wir uns an nichts mehr außer dem Herrn klammern können. Denn in Habakuk 2, Vers 4 steht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und wenn wir nicht heute beginnen, das zu lernen und zu leben, durch den Glauben wirklich zu existieren, wie sollen wir das dann schaffen, wenn es soweit ist? Mhm. Wir müssen wirklich lernen, aus der Hand Gottes zu leben, aus seinen Verheißungen, aus seinem Wort. Dort ist die Kraft, die wir wirklich brauchen. Mhm.
Ich habe gerade gedacht, wo du das sagst, an 2. Mose 14, 14. Ah, da heißt es, der Herr wird für euch kämpfen. Ja. Und ihr sollt still sein.
Ja.
Also, aus menschlicher Kraft kann ich diesen Kampf nicht gewinnen. Ja. Weil dieser Kampf, der ist ja nicht nur außerhalb, also man wird ja nicht nur das Volk Gottes verfolgen, sondern der Kampf ist auch im Herzen.
Ja, sicher.
Also es geht ja darum, also der Teufel will ja unbedingt diesen Heiligungsprozess unterbrechen.
Ja.
Und wenn ich jetzt aus eigener Kraft kämpfe, um diese Heiligung mir voranzubringen, dann werde ich diesen Kampf verlieren.
Ja.
Also es muss Gott für mich tun. Er muss in mir den Sieg erringen.
Ja.
Und das ist halt was Besonderes. Wenn es hier heißt, sozusagen, wir sprechen über das Ausharren der Heiligen, aber wir sprechen hier auch über die Gebote. Also die Gebote Gottes sozusagen, sind die Gebote halten. Ja. Sie harren aus, sie warten auf ihn, also sie werden sozusagen, sie werden nicht, wie sagt man, sie gehen daran nicht zugrunde, sondern sie harren aus, sie harren auf den Herrn. Und es sind die, die Gebote bewahren. Welche Gebote bewahren die? Also es gibt so viele Gebote, also wenn ich in den Katholizismus gucke oder wenn ich den Katechismus lese, und ich meine, es gibt so viele Dinge, auch in der Bibel gibt es so viele Gebote.
Ja. Darf ich vielleicht noch kurz zu dem Ausharren, so einen kleinen Mutmacher, ganz kleinen Mutmacher nur, was mich selber immer sehr stärkt. Wir haben oft Angst vor dem, was bevorsteht. Wir denken, Herr, werden wir das schaffen? Werden wir die Geduld dazu haben? Werden wir ausharren können, ja, in dieser Bedrängnis? Und dann zeichnet uns die Bibel ein sehr schönes Bild, das mir wie ein roter Faden durch die Schrift gibt. Du hast es vorgelesen, 2. Mose 14, Vers 14. Seid stille, denn ich werde für euch kämpfen, ja, sagt der Herr. Und wir haben das immer und immer wieder. Der Gideon, Ja, der soll gegen die Midianiter ziehen und der Herr reduziert die Armee auf 300 Mann, obwohl am Anfang über 30.000 waren. Er reduziert sie auf 300. Mit 300 kämpft man nicht gegen eine Armee von 120.000. Macht keiner. Jeder General, jeder Offizier würde sagen, größter Schwachsinn militärisch, strategisch, der größte Unsinn, macht keiner. Gott sagt aber, mach's zu Gideon. Und Gideon hat diesen Glauben und er rüstet sich, er macht das, was Gott sagt und sie gehen hin, nähern sich dem Heer, dem Lager der Midianiter und siehe da, kampflos geht der Kampf vorbei. Mhm. Sie kämpfen nicht, die Israeliten, sondern sie haben nur Krüge in den Händen und irgendwelche
Fackeln,
ja. Genau. Und der Herr erledigt alles und tötet 120.000 Midianiter. Das nächste ist die Assyrer, ja, unter Hiskia. Auch dort kampflos, der Assyrer Sanherib schickt seinen Rab Shake, heißt er, glaube ich, schickt ihn und droht dem Hiskia und den Juden und die machen euch platt und ihr habt keine Ahnung, schaut mal, was wir für Völker alle schon vernichtet haben und die bekommen Angst und Hiskia betet mit Jesaja zusammen, ja, und der Jesaja sagt ihm, du brauchst keine Angst haben, fürchte dich nicht, ja. Und dieses keine Angst zu haben, ist, also sich zu rüsten, zu wissen, okay, es kann ein Kampf kommen, aber der Herr wird für mich kämpfen. Und auch hier schlägt der Herr 185.000 Assyrer. Ja? Mhm. Das gleiche auch mit Jericho. Kampflos wird Jericho erobert, ja? Weil sie einfach nur tun, was der Herr sagt. Kein Schwert wurde gezogen, nichts. Sie tun nur, was der Herr sagt und Jericho fällt. Ja? Mhm. Und das gibt mir so viel Mut, zu sagen, ich kann ausharren, wenn ich tue, was der Herr sagt. Er geht mir voran. Mhm. Er wird für mich streiten. Ich werde für euch kämpfen, sagt der Herr. Und das ist eine Perspektive, die wir unbedingt brauchen in diesem Kampf, der uns bevorsteht. Der Herr wird für uns kämpfen. Mhm. Und vieles wird kampflos fallen. Und nur weil wir geglaubt haben und im Glauben vorangegangen sind, hat der Herr es getan. Hätten wir es nicht getan, hätte der Gideon gesagt, mit 300 gehe ich nicht, ich brauche mindestens 30.000, hätte er den Kampf verloren. Mhm. Und er hätte die Herrlichkeit Gottes nie erleben dürfen oder sehen können.
Ja. Ich habe da gerade daran gedacht, wie du das sagst, es war ja auch der Krieg zwischen von Deborah und Barak, ja, gegen die verschiedenen Könige, die da aufgelaufen sind, auf der Ebene von Megiddo, also wir würden sagen auf Armageddon, der Krieg.
Ja, genau.
Und da schreibt am Ende Deborah in ihrem Siegeslied, die Sterne des Himmels kämpfen für uns. Es waren Engel, die gekämpft haben. Es ging gar nicht um sie. Sie sind in den Kampf gezogen. Genau. Aber diesen letzten Kampf, den konnten sie nicht gewinnen. Sie mussten harren auf den Herrn. Ja. Und sie schreibt, die Sterne des Himmels haben für uns gekämpft. Ja. Und so konnten sie alle ihre Feinde überwältigen, obwohl die viel mehr waren, viel stärker waren.
So sieht's aus.
Gewaltig. Ja. Und Israel war damals in höchster Bedrängnis. Aber sie haben auf den Herrn geharrt.
So ist es.
Jetzt vielleicht auch, wenn wir, also noch vielleicht zwei Dinge, die ich noch mit dir besprechen will. Also eine sind hier die Gebote Gottes, vielleicht ganz kurz. Und dann noch den Glauben an Jesus. Denn hier wird es genannt, das sind sozusagen die beiden Dinge, die hier die Heiligen auszeichnen.
Ja.
Es geht um die Gebote Gottes, die Gebote Gottes bewahren und den Glauben an Jesus bewahren. Was sind diese Gebote Gottes? Die Gebote bewahren. Natürlich, wir würden sagen, mit Sicherheit der Dekalog. Also denn die sind von Gott selbst in Stein gemeißelt sozusagen.
Genau.
Das ist das. Wir wissen, Christus sagt jetzt, die Liebe sozusagen ist die Erfüllung des Gesetzes. Also Herzensveränderung, da sprechen wir hier von. Würden wir eigentlich davon sprechen, wenn wir dritte Engelsbotschaft sagen, wir haben heute immer so ein bisschen das so aus Gerechtigkeit, aus Glauben, ist immer so dieses Wort. Würden wir sagen, ist es Teil dieser Botschaft hier überhaupt? Kommt das hier überhaupt vor?
Aber selbstverständlich. Es gibt ein ganz interessantes Zitat von Ellen White, und zwar wurde sie angeschrieben von einem Bruder damals. Und sie hat geantwortet, das findet man die Antwort in Review and Herald am 1. April 1890. Und da sagt sie, auf deine Frage hin, mein Bruder, sagt sie, es ist tatsächlich so, dass die dritte Engelsbotschaft die Gerechtigkeit durch den Glauben darstellt und ist. Jetzt könnte man sich fragen, wow, also die erste und zweite, ja, aber die dritte, das ist ja, da geht es ja düster zu, ja. Was hat das mit Gerechtigkeit durch den Glauben zu tun? Das ist im Prinzip eigentlich gar nicht so schwer. Wenn wir sehen, Gott warnt hier. Gott warnt, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet. Das heißt, hier geht es um die Frage der Anbetung. Die Frage der Anbetung, die richtige Anbetung, führt dazu, dass ich durch den Glauben gerecht gesprochen werde. Und darauf zielt es ja alles ab. Es geht um die richtige Anbetung. Hier ist ja nicht, hier ist ja nur das Wörtchen, die Botschaft beginnt ja mit wenn. Wenn jemand, also die falsche Anbetung, dann wird er all das ernten, wovon hier die Rede ist. Ja. Aber das ist ja gar nicht Sinn und Zweck, sondern Gott will, dass wir die richtige Anbetung praktizieren, das heißt den Schöpfer anbeten. Und die Anbetung des Schöpfers führt zu Gerechtigkeit durch den Glauben. Das heißt, auch die Differenz hier, dass dieses babylonische System ist ein Werksgerechtigkeitssystem. Ja? Und dass da geschieht Gerechtigkeit nicht durch den Glauben, sondern durch Werke. Aber so kann Gerechtigkeit nicht geschaffen werden. Aber auf der anderen Seite sagt Gott, Gerechtigkeit kommt durch den Glauben. Die Werke folgen dem Glauben, aber nicht die Gerechtigkeit kommt nicht durch die Werke, sondern es sind nur Früchte des Glaubens, die Werke. Und hier weist Gott nochmal den richtigen Weg. Ihr werdet gerecht, wenn ihr mich anbetet, durch den Glauben, Jesus Christus anzunehmen. Das ist die Gerechtigkeit. Und dann bekommen wir ja auch das Kleid der Gerechtigkeit. Der Charakter Jesu, also die Heiligung, die ist dann schon in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Prozess. Ja. Und Gott wird sein Volk dann auch gerecht sprechen. Also die Gerechtigkeit erfolgt durch den Glauben, den wir dann an Gott haben oder den wahren Schöpfer. Mhm. Und nicht durch den anderen. Mhm.
Okay, also so ist die dritte Engelsbotschaft. Also wie du sagst, tatsächlich, also eigentlich die Botschaft über Gerechtigkeit aus Glauben. Also sie ist wirklich, es verändert uns, indem wir von der Anbetung des Falschen, des Tieres weggehen und sozusagen Christus anbeten, also worum es hier geht. Und dann sind wir in der Lage, die Gebote Gottes zu halten. Was ich aus eigener Kraft nicht schaffe, schaffe ich dadurch, indem ich in der Anbetung den richtigen Schritt mache, also indem ich anfange, den Schöpfer des Himmels und der Erde anzubeten. Ja. Dann wird er in meinem Herzen auch diese Neuschöpfung machen und mir ein neues Herz geben. Und das nennt sich Heiligung.
Genau. Ezekiel 36 haben wir nochmal das Bild davon, ich würde dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist, damit ihr in meinen Geboten wandeln könnt. In Satzungen und so weiter. Ja. Das macht der Herr. Das macht der Herr. Das muss er machen. Ja.
Was kann ich denn tun, um diesen Glauben zu bekommen? Hier heißt es ja, die Gebote Gottes bewahren und den Glauben an Jesus bewahren. Den Glauben an Jesus bewahren. Was meint das, den Glauben an Jesus zu bewahren?
Man kann vielleicht aus zwei Blickwinkeln betrachten. Einmal den Glauben an Jesus. Wir glauben ja an Jesus. Das ist eine klare Sache. Auf der anderen Seite, ich meine, in der King James Bibel steht drin, the face of Jesus. Mhm. Also der Glaube Jesu. Und das macht nochmal einen Unterschied. Also den Glauben, den Jesus hatte, zu haben. Und da begeben wir uns auf eine andere Ebene. Ja? Mhm. Was für einen Glauben hatte Jesus? Und das ist die Frage, um die es geht. Ja? Mhm. Der war unerschütterlich, der war unzerbrechlich, der war standhaft, der war in allen Dingen war er vollkommen. Ja. Und diesen Glauben zu haben, den Jesus hatte, das macht einen Unterschied.
Wäre natürlich die Frage, wie bekomme ich diesen Glauben? Also wie kann ich so einen Glauben erlangen? Also denn diese hier haben es, also hier werden die Heiligen am Ende der Zeit, hier heißt es, sie hatten diesen Glauben. Was kann ich machen? Und ich habe, vielleicht kennst du das, in Römer 10, Vers 17, ja, da steht drin,
Predigen.
Genau, in Römer 10, Vers 17, ich gehe mal kurz rein. Da steht drin, wo der Glaube herkommt. Römer 10, Vers 17. Genau. Hier sagt Paulus, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort.
Genau.
Also der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus der Predigt, aber die wiederum aus Gottes Wort. Das heißt, wenn ich Glauben haben möchte, wo kommt mein Glaube her? Sagt am Endeffekt aus Gottes Wort. Also muss ich mich damit beschäftigen. Ich muss also nahe zu Christus. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wenn ich Christus hier drin finde, dann wird in mir was passieren, dann wird diese Veränderung stattfinden, die wir in 2. Korinther 3, Vers 18 finden. Ich gucke also dort hinein und in 2. Korinther 3, Vers 18, dort heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn.
Ja.
Ich glaube, wenn ich dort hineingucke, ich werde verwandelt durch das Wort Gottes. Ich schaue da hinein und jetzt, ich habe eine Beziehung zu Jesus Christus. Also ich fange an, ihn zu lieben. Und diese Liebe wird in mir eine Veränderung bewirken.
Richtig.
Kern der dritten Engelsbotschaft.
Absolut. Absolut. Genau. Am Ende bleibt der Sieg durch den Glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, finden wir in 1. Johannes 3. Mhm. Und das müssen wir uns mal vor Augen halten. Unser Glaube ist der Sieg, der nicht irgendeine Sache, sondern der die ganze Welt überwunden hat. Ja. Mhm. Der Glaube ist das Elementare. Und Glauben kann man üben. Muss man üben. Glauben muss man üben, jeden Tag. Jeden Tag, Herr, ich glaube deinem Wort und auf dein Wort hin gehe ich und tue es. Ja. Mhm. Und wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen.
Das ist schön. Danke dir. Ich muss jetzt zum Ende kommen. Also wir haben jetzt über die erste, über die zweite das letzte Mal gesprochen. Jetzt haben wir die dritte Engelsbotschaft erwähnt. Und das ist genau das, was wir dem Volk heute verkünden müssen. In der ganzen Welt.
Ja.
Allen Nationen, Sprachen, Völkern, Stämmen. Alle müssen es wissen. Ich würde ganz gerne abschließen mit einem Zitat, das ich bei Ellen White gefunden habe. In Testimonies for the Church, Band 9, Seite 19. Mhm. Das hat sie 1909 geschrieben. Und da heißt es, in einem ganz bestimmten Sinn sind Siebenten-Tags-Adventisten der Welt als Wächter und Lichtträger gegeben. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt anvertraut worden. Auf sie scheint das herrliche Licht vom Wort Gottes. Ihnen ist eine Aufgabe von größter Wichtigkeit übertragen worden, die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft zu verkündigen. Kein anderes Werk ist von solch großer Bedeutung. Sie dürfen sich deshalb von nichts anderem ihre Aufmerksamkeit rauben lassen. Also diese dreifache Engelsbotschaft, über die wir jetzt heute und auch beim letzten Mal gesprochen haben, ist unendlich wichtig für uns. Sie sagt, es ist unser Auftrag. Ja. Also das muss heute der Welt verkündet werden. Da haben so viele Elemente stecken da drin. Und am Ende, das ist so schön gesagt, vor allem auch die Gerechtigkeit aus Glauben. So ist es. Vielen Dank, Fritz. Danke, dass wir das zusammen besprechen konnten, dieses Thema. Dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und auch vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr wieder dabei wart. Euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.